Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Also die Pünktlichkeit, die wir im Fernverkehr sehen, irgendwas rund um 60% genau. Oder
im Juni sogar, glaube ich, nur 57%.
Ja, und in bestimmten Situationen.
Das ist ja auch historisch niedrig, ne?
Absolut, also. Absolut. Das ist etwas, was uns überhaupt nicht zufriedenstellt. Also da kann ich für alle Kollegen sprechen.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist jemand zu Gast, die Deutsche Bahn so gut kennt wie kaum jemand anderes. Sie war Mitglied des Aufsichtsrats der Bahn, sie war Vorstand bei der DB Netz AG und sie ist vor allen Dingen sehr, sehr lange für Hamburg und Schleswig-Holstein als Konzernbevollmächtigte zuständig. Bei mir ist Frau Plamberg. Frau Plamberg, schön, dass Sie da sind. Habe ich das alles richtig zusammengefasst?
Das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Auch ein Moin von meiner Seite.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Sie kennen das ja als, Sie haben mir verraten, dass Sie schon ein paar Mal reingehört haben, als Hörerin dieses Podcastes. Wir fangen immer mit den 5 Fragen an. Und da ich weiß, dass Sie gebürtige Hamburgerin sind, weiß ich auch schon, was Sie über Ihre Lieblingsstadt sagen, oder?
Ja, das überrascht jetzt nicht wirklich. Ne? Genau, das ist etwas, ich freue mich immer, wenn ich mit dem Zug über die Elbbrücken fahre und wieder nach Hamburg reinkomme.
Warum ist Hamburg so was Besonderes für Sie?
Es ist eine Mischung von, für mich, aus Weltoffenheit, Urbanität auf der einen Seite, aber auch viel Grün, also viel angenehme Rahmenbedingungen und natürlich als in Hamburg geboren und aufgewachsen, ich mag die Menschen in Hamburg, insofern passt alles für mich.
Ihr Lieblingsstadtteil, hat es sich verändert während der Jahre in Hamburg?
Ich wohne seit mehr als 20 Jahren in Volksdorf, da gefällt es mir super, aber es gibt auch, ich bin in Barmbek geboren und groß geworden. Auch da, wenn ich heute meine Mutter noch besuche, Stadtpark, so aus früheren Zeiten, das ja, ist für mich Heimat.
Ja, Barmbek ist auch ein Stadtteil, finde ich, der sich sehr treu geblieben ist.
Absolut, ja.
Sich viel weniger verändert hat als viele andere Stadtteile. Ja. Aber jetzt so zuletzt merkt man auch, dass die Gentrifizierung, die lange so einen Bogen um Barmbek machte, anzukommen droht.
Ja, ich habe es insofern gemerkt, dass das Gymnasium, auf das ich gegangen bin, ist schon vor einigen Jahren aufgelassen worden. Da sind heute Eigentumswohnungen drauf gebaut worden.
Ja, heute brauchen wir wieder Schulen.
Ja, genau.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Da gibt es eigentlich nicht einen. Aber was ich total schön finde, ist, über die Kölbrandbrücke zu fahren und in den Sonnenuntergang zu gucken. Das ist für mich ein Blick, der einfach wow ist und den ich eigentlich so in der Form mit dem Hafen, mit der Elbe, dann jeweils die Farben des Sonnenuntergangs, das ist für mich ja ein Herzensort. Es kann zwar nicht stehen bleiben aus nachvollziehbaren Gründen, aber das ist einfach dieser Blick, den finde ich. Und da gibt es verschiedene vergleichbare, aber das ist einfach die Perspektive ist einfach traumhaft.
Gibt es ein Lieblingsgebäude?
Ich finde das Chile Haus wirklich faszinierend und nicht nur aufgrund der Form, weil man so will, ja ein Schiff, was man gebaut hat damals in den 20er Jahren für die Reederei. Auch wenn man mal rundum geht, die unterschiedlichen Stilelemente auch an der Fassade, an der einen oder anderen Stelle, wenn man mal reingucken kann, auch die Treppenhäuser. Ja, das ist ein wirklich auch ein Stück Hamburg, dieses Chile Haus.
Und ein Gebäude dürfen Sie abreisen?
Da wurden meine Gedanken schon erhört, gebe ich zu. Bin ja nun viel im Hauptbahnhof gewesen.
Cityhof.
Ja.
Da werden jetzt einige schlucken, die regelmäßig den Podcast hören, aber dafür sind wir ja da. Wir wollen ja auch diskutieren. unterschiedliche Argumente austauschen.
Ich hatte im Kontext Hamburg Hauptbahnhof auch den Denkmalschutz gelegentlich zu Gast und die hatten da auch eine deutlich andere Meinung zu. Aber ich fand die Häuser, aber auch diese Aufenthaltsqualität, da, wenn man da durchging, fand ich nicht schön.
Ja, kommen wir mal zu unserem Thema des Podcasts. Also wenn man über Hamburg spricht, dann hätten wir eigentlich schon Sie in die erste oder zweite Folge einladen müssen, denn es gibt so viele Infrastrukturprojekte, so viele Bauprojekte, die mit der Bahn zu tun haben. Aber bevor wir darauf kommen, finde ich eigentlich nochmal Ihren Lebensweg spannend, denn in meinen Augen, vielleicht ist es auch ein Irrtum, war die Deutsche Bahn immer so ein Männerladen. Und Sie sind ja wirklich direkt nach dem Abitur schon quasi mit der Bahn eingestiegen, ne, mit Ihrem Studium.
Das stimmt, ja. Ich habe also war ja noch weit vor dem Bologna-Prozess, also vergleichbar heute mit einem dualen Studium, bin ich damals nach dem Abi bei der Bahn eingestiegen, ja. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen erblich vorbelastet. Mein Vater war Lokführer, insofern bin ich mit der Bahn und früh in Berührung gekommen und habe das immer sehr geschätzt. Aber es gab auch einfach Themen, wo ich für mich dann irgendwann gesagt habe, ja, vielleicht ist der Weg doch ein richtiger für mich. Ich hatte Ideen, ich habe Physik-Leistungskurs und Geografie-Leistungskurs gehabt und hat mich so, wir haben ja in Hamburg damals ein Forschungsschiff liegen gehabt, habe mich so in Richtung Geophysik gesehen. Und mein Physik-Leistungskurslehrer hatte mir dann einen Termin an der Uni organisiert, um mich mal mit einem der Professoren dort zu unterhalten. Und dann habe ich dem so erzählt, wer ich bin, warum ich da Interesse dran habe und dass ich gerne dann auch diese Exkursion und die Expedition gerne mitmachen möchte. Und der hatte mich völlig verständnislos angesehen und gesagt, ja, diese Exkursionen, das sind ja auch, die finden ja auch in Umgebungen statt, wo so die sanitären Rahmenbedingungen herausfordernd sind, dann. Und insofern wäre das die Arbeitsteilung, dass die Herren die Exkursion machen und die Damen die Auswertung im Institut. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Also du studierst, wie gesagt, damals klassische Prozesse. Also ich wäre irgendwie mit erwartetem Doktortitel irgendwas Ende 20 gewesen, dann bin ich fertig gewesen wäre, um dann im Institut irgendwie Auswertung zu machen. Also die coolen Sachen machen die Jungs und wir hätten dann irgendwie die... Und dann habe ich gesagt, nee.
War die Bahn da schon weiter? Also haben Sie das Gefühl, dass man da als Frau bessere Chancen hat? Das war ja damals, als ja, Sie anfingen, das alte Staatsunternehmen.
Das ne? war die Deutsche Bundesbahn. Ja, aber ein Riesenvorteil war, Männer und Frauen wurden für den Job gleich bezahlt.
Das ist bis heute nicht in vielen Bereichen.
Das ist ein Riesenvorteil gewesen. Und natürlich war ich nicht eine von vielen und war auch häufig in Runden alleine. Aber ich habe mich nie in irgendeiner Form dort schlecht behandelt gefühlt, im Gegenteil. Und ich habe sowohl die Bundesbahn, aber auch nachher, als der Wechsel zur Bahn AG war, immer als offen für Frauen erlebt.
Weil Sie wirklich bei der Bundesbahn angefangen haben. Es gibt ja ganz viele Geschichten, das ist ja auch so ein bisschen Opa erzählt von früher. Eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Ist das ein bisschen wahr? Ist das richtig wahr oder ist das völlig falsch?
Entschuldigung, Nachfrage.
Diese Sehnsucht, also die Sehnsucht früher war alles besser. War die Bahn früher besser?
Sie war anders. Wenn man, glaube ich, sehr mal schnöde Zahlen vergleicht, was zu Bundesbahnzeiten an Mengen auf der Schiene war und was wir heute auf der nicht wesentlich anders aussehenden Schiene fahren, das sind gigantische Mengenzuwächse inzwischen. Wir haben das Hochgeschwindigkeitssystem. Ja, es gab nicht drum rumzureden, die Pünktlichkeit gerade ist eine Katastrophe.
Da kommen wir noch drauf.
Hatte ich mir gedacht, ja.
Komisch.
Aber dass wir zu Bundesbahnzeiten einfach deutlich pünktlicher fahren konnten, war auch, wir hatten viel mehr Platz auf der Schiene. Das System konnte sich erholen, wenn mal Einflüsse waren. Und natürlich war nochmal eine andere Ressourcenlage. Aber in Größenordnung haben wir einfach inzwischen eine Situation, dass wir in Größenordnung zu viel auf der Schiene haben und dass das Netz eben.
Kann man das in Personenkilometern oder in Güterkilometern mal irgendwie den Leuten vorrechnen oder ist das schwierig zu vergleichen?
Ich habe die Zahlen nicht parat, also könnte sie Ihnen jetzt nicht aktuell nennen, aber die Zahlen liegen vor, das kann man vergleichen, ja. Also Personenkilometer und Tonnenkilometer.
Also ein Kollege von mir, der ist früher mit dem Zug zur Schule gefahren, von Klasse 5 bis Klasse 13. Und war nicht in Hamburg, raten Sie mal, wie oft er zu spät kam, weil die Bahn nicht pünktlich fuhr.
Wenn Sie so fragen, tippe ich mal auf keinmal.
Ja. 9 Jahre, dreimal.
Dreimal, okay.
Das würde man heute wahrscheinlich in einer Woche schaffen, oder?
Kommt drauf auf die Destination an, wo das ist, genau.
Ist eigentlich so eine, es gibt ja viele Bücher, viele Beschreibungen, so was die großen Fehler waren. Ist das damals wirklich die Reduktion der Weichen, der damals von Herrn Medorn auch, glaube ich, vorangetrieben wurde, dass man aus dem Netz ganz viele teuer zu wartende Weichen rausgenommen hat, was also das System inflexibel gemacht hat?
Ich kenne die Argumentation, aber das springt aus meiner Sicht deutlich zu kurz. Wenn wir mal so ein bisschen die Genese sehen in Deutschland, wie hat man auf die Bahn geguckt? Dann haben wir natürlich eine Situation zu bestimmten Zeiten gesagt, der Autoverkehr, der PKW, die Autobahnen, die Straßen sind das Wichtige. Deutschland ist ein Autoland mit unseren Autoindustrien, ein großes Thema. Und der Blick auf die Schiene war im Sinne, ist zu teuer. Gibt ja das berühmte Zitat von Helmut Schmidt, was immer wieder genommen wird. Also wir können uns eigentlich nur die Bundeswehr oder die Bundesbahn leisten, aber beides nicht. Insofern war ein eigentlich der Blick auf die...
Können wir uns beides nicht leisten.
Ja, vielleicht aufgrund bestimmter Dinge aus der Vergangenheit. Aber dass man einfach gesagt hat, seht zu, dass ihr irgendwie die Kosten runterbringt. Für die Frage, so Themen wie Klimawende, Mobilitätswende, diese Vokabeln gab es nicht. Und insofern war der klare Auftrag auch von Politik, seht zu, dass ihr die Kosten runterbringt.
Sollte ja auch börsenfähig gemacht werden.
Das war dann der nächste Schritt. Aber erst ging es darum, den Aufwand für die Bahn zu reduzieren. Und da gab es ja verschiedene Weichenstellungen, die dann auch eben zu bestimmten Dingen wie dem Ausbau von Weichen, die auch aufgrund der Verkehrsmengenprognosen, die es gab, auch dann nicht mehr gebraucht wurden. So, jetzt ist das Problem, wenn Sie Infrastruktur über Jahre, Jahrzehnte schrumpfen, kleiner machen, weil Sie glauben, da fährt nicht mehr so viel drauf. Und damit mal gibt's deutliche politische Veränderungen. Man schaut auf das Thema Klima völlig anders. Man schaut auf die Bedeutung der Bahn für die Klimawende völlig anders. So, und dann kriegen Sie in relativ kurzer Zeit fast eine 180-Grad-Wende.
Und darauf
haben aber dann vorher die Infrastruktur runtergefahren und kleiner gemacht. Das funktioniert. Die Herausforderung ist, das Wachsen ist dann deutlich schwieriger und das Größermachen als vorher der Schrumpfungsprozess. Und in der Situation befinden wir uns gerade.
Fühlt man sich da manchmal so als Boxsack der Nation, weil jeder prügelt gerne auf die Bahn ein, hat irgendwie eine Negativgeschichte zu erzählen, twittert das in die Welt?
Es ist natürlich nicht schön und ich auch die Kolleginnen und Kollegen, die draußen auch auf den Zügen sind, was die auch jetzt erleben und was sie sich auch anhören müssen, das ist nicht schön, klar. Aber ich kann für mich sprechen, ich bin nach wie vor zutiefst davon überzeugt, dass wir Eisenbahn, dass wir die Schiene brauchen und dass wir jetzt in einer Transformation sind. Übrigens wie bei vielen anderen Dingen in der Gesellschaft auch, Stichwort Bundeswehr, was wir gerade erleben, jetzt ohne Wertung. Aber wir sehen einfach, dass wir eine Veränderung im Umgang und in der Perspektive gerade erleben, die wir, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren überhaupt noch nicht für möglich gehalten haben. Und jetzt geht es darum, dass vielleicht ein bisschen Verständnis zu haben, dass Veränderung und Wachsen deutlich schwieriger ist als der Schrumpfungsprozess. Und das, glaube ich, und auch die Veränderung ein bisschen wehtut, wie Baustellen und ähnliche Dinge. Und das sind die Dinge, die würde ich mir an der einen oder anderen Stelle wünschen, weil am Ende des Tages war es die gesamte Gesellschaft, die diese Entscheidung auch getragen hat. In eine Richtung Autoland. So, und jetzt haben wir seit einiger Jahr, geht es wieder in die andere Richtung, aber jetzt ist es gerade ein schwieriger Veränderungsprozess. Und insofern würde ich mir da an der einen oder anderen Stelle mehr Verständnis für, auch ein bisschen für die Geschichte. Ich weiß, das ist ein bisschen naiv, aber das würde ich mir wünschen.
Ich habe noch Hartmut Medon im Ohr, der war mal zur Blattkritik, da war ich noch bei der Welt in Berlin. Und hat er sich furchtbar darüber aufgeregt, dass man immer mit so einem negativen Bias, mit so einer negativen Sicht auf die Bahn schaut. Ja. Die Verzögerungen im Flugverkehr, die Staus auf der Straße nimmt man hin, aber jede Verspätung der Bahn würde ein Riesenthema. Das fand ich damals ganz plausibel. Ist das immer noch so oder ist inzwischen die Zahl der Verspätungen so groß, dass die Klagen berechtigt sind?
also die Pünktlichkeit, die wir im Fernverkehr sehen, irgendwas rund um 60% genau. Oder
im Juni sogar, glaube ich, nur 57%.
Ja, und in bestimmten Situationen.
Das ist ja auch historisch niedrig, ne?
Absolut, also. Absolut. Das ist etwas, was uns überhaupt nicht zufriedenstellt. Also da wirklich, da kann ich für alle Kollegen sprechen. Da müssen wir dran arbeiten. Und das ist natürlich ein Treiber, ist da Infrastruktur, das ist nicht wegzudiskutieren. Kollegen sind zu alt, zu voll, zu störanfällig und da brauchen wir den Nachholbedarf. Aber wir haben natürlich auch Einflüsse von draußen, die wenn die Bäume auf die Oberleitung fahren, weil wir einfach Sturmereignisse, Gewitterereignisse haben, die in der Ausprägung, das merken wir halt auch sehr stark, wo der Klimawandel auch bei uns zuschlägt.
Aber also, früher wurden natürlich auch breitere Flächen neben den Strecken freigehalten. Damit
nicht, dass ich wüsste. Nee, das ist also, wir haben jetzt.
Und das wissen Sie aber besser, dann können Sie ja mal einen Mythos aufräumen.
Nein, also wir haben nicht früher, wie soll ich sagen, breitere Korridore entlang der Trassen gehabt. Das wäre mir neu.
Was aber ich immer oft höre, wenn ich in der Bahn bin, dass also quasi Personalwechsel nicht funktioniert hat, da denke ich manchmal auch, ist die Flexibilität nicht mehr da? Waren die Leute früher flexibler? Gab es früher mehr Leute? Oder warum ist das nie so aufgefallen? Oder wurde einfach nicht drüber gesprochen, warum sich Züge... Also wir warten auf einen verspäteten Zug, wir warten auf Personal, ja. Der Zugführer hat sich krank gemeldet. Also es sind ganz oft auch Personalthemen, die Verzögerungen bedingen.
Also wenn Sie die Durchsagen hören, das Personal ist noch in einem verspäteten Zug zum Beispiel, dann sind das Themen, dass natürlich unsere operativen Personale in die eine Richtung fahren und dann natürlich auch eine Rückleistung haben. Und wenn der Hinzug verspätet ist, kommt dann die Situation, die Sie gerade schildern. Wir haben nicht überall Personalpuffer, die dann einspringen können. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil wir haben eine sehr relativ filigrane Planung für die Einsätze unserer Mitarbeitenden und dort sind wir können nicht an jeder Stelle dort meinetwegen 2-3 Leute haben, die nur warten, dass sie zum Einsatz kommen. Denn am Ende des Tages ist das dann auch eine betriebswirtschaftliche Frage.
Und früher war das Problem nicht so gegeben oder war man da flexibler? Hatte man längere Arbeitszeiten auch?
Ist in Teilen längere Arbeitszeiten. Man hatte aber auch nicht so lang, also die Verspätungshäufigkeiten, wie wir ja festgestellt haben, sind nicht so groß gewesen, weil eben auch weniger los war auf den Trassen. Insofern stand das nicht zur Diskussion. Und in den sogenannten Meldestellen gab es Ersatzpersonale. Das ist heute an den großen Standorten auch noch der Fall. Da kann man mitarbeiten, aber es ist nicht überall an den Unterwegsbahnhöfen gegeben.
Kann man auch sagen, dass die streikfreudige GDL für die Nutzer der Bahn eher quasi wenig rausgeholt hat, sondern sogar das Problem verschärft hat?
Nun ist natürlich die Rolle einer Gewerkschaft, für ihre Mitarbeiter oder für ihre Mitglieder zu agieren da. Aber es ist dann, wenn der Tarifabschluss da ist, etwas, wo wir natürlich dann mit dem Tarifabschluss auch unsere entsprechenden Maßnahmen daraus ableiten müssen, um das dann entsprechend zu kompensieren.
Es gibt ja dieses schöne Bild vom Licht am Ende des Tunnels. Ich würde sagen, die Bahn ist so seit mindestens 10 Jahren im Tunnel drin. Der Service wird tendenziell immer noch schlechter. Wann sind wir aus dem Tunnel raus?
Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil ich hatte das ja schon gesagt. Also wir sind mit der Situation überhaupt nicht zufrieden. Und wir haben ja eigentlich in 2019 das Programm der starken Schiene gestartet, um genau eben auch aus dieser Mobilitätswende wirklich mehr draus zu machen. Und wir sind dabei jetzt mit einem Sanierungsprogramm, das nennt sich S3, die Themen rund um die Infrastruktur, die Anlagen, den Betrieb, aber auch die Wirtschaftlichkeit, die ja auch infolge Corona und den Themen, die sich daraus entwickelt haben. Aber diese drei Säulen, an denen arbeiten wir intensiv. Das Programm ist jetzt auf 3 Jahre angelegt, dass wir damit die Trendwende in den drei Bereichen schaffen, weil, wie gesagt, so geht's nicht weiter. Also das kann ich sagen, wir sind damit wirklich mit viel Herzblut an den Themen dran und sind in den drei Säulen, die ich gerade geschildert habe, dabei, die Themen so zu durchdringen und nochmal auf die Reise zu schicken. Ein wesentlicher Teil in der Anlage ist natürlich auch die Generalsanierung, die wir ja jetzt gerade am 1. August hier für Hamburg-Berlin vor der Brust haben. wir schauen sehr stark, wie wir den Betrieb optimieren können, weil wir jetzt so viel bauen müssen, die Fahrplankonstruktion anders gestalten, dass man mit sogenannten, Fenstern im Fahrplan arbeitet, in denen dann gebaut werden kann, um das planbarer zu machen, gerade auch für die Verkehrsunternehmen. Und natürlich in dem Bereich der Wirtschaftlichkeit, auch der ist für uns natürlich hochrelevant, schauen wir, dass wir gerade auch in den indirekten Bereichen, in den Overhead-Bereichen versuchen, Personale zu reduzieren und natürlich auch in Richtung Digitalisierung, Effizienzsteigerung nochmal voranzubringen.
Das heißt, die Tunnelfahrt dauert noch ein bisschen länger.
Wir brauchen noch ein bisschen, aber wir sehen zu, dass wir die Trendwende jetzt starten.
Stichwort Deutschlandtakt, das ist ja so mit 2030 ein Datum gewesen, auf das viele gehofft haben. Dann hieß es zwischenzeitlich, könnte auch 2070 werden. So zumindest haben es einige verstanden. Sagen Sie nochmal, wann kommt er denn?
Wichtig ist, glaube ich, dass der Deutschlandtakt kein Schalter ist, wo ich sage,
fertig.
Fertig, genau. Das, was ich wirklich bahnbrechend finde mit diesem Deutschlandtakt. Wir haben ja das Prinzip in Deutschland, dass neue Infrastruktur und auch neue Schienenwege im Bundesschienenwegeausbaugesetz erscheinen müssen, bevor sie überhaupt finanzierbar und realisierbar werden. Und mit der Entwicklung des Deutschlandtaktes, der mit den Ländern, mit den entsprechenden Branchenverbänden, mit DB, mit dem Verkehrsministerium, auch unter Federführung des Verkehrsministeriums erarbeitet wurde, auch mit Gutachtern dabei, haben wir das erste Mal ein Fahrplanangebotskonzept übergreifend, aus dem Infrastrukturmaßnahmen abgeleitet werden, notwendige Infrastrukturmaßnahmen. Und das ist eigentlich ein Plan, an dem man arbeitet, zu sagen, diese Maßnahme ist etwas, was aus dem Deutschlandtakt kommt, ist auch entsprechend nachzulesen. Und insofern ist der Deutschlandtakt nichts, was mit Schalter umgelegt wird, sondern das ist das Konzept, an dem wir arbeiten. Und mit jeder Maßnahme, die gemacht wird, wird das ein Stück mehr Realität.
Aber das wird 2030 nicht klappen.
Alles aus dem Deutschlandtakt, nein. Das ist mit Sicherheit aus Finanzierungsgründen, aber auch aus Kapazitätsgründen, auch wo die Themen jetzt stehen, planerisch, nicht realisierbar.
Da sind wir eigentlich in Hamburg, weil da haben wir auch einiges zu realisieren. Mhm. Sind Sie eigentlich so ein bisschen der Pechvogel, die besonders viele Probleme hat? Oder?
Sie meinen geografisch?
Geografisch?
Oder? Ich glaube, auch die Kollegen im Süden haben Herausforderungen, wenn ich an den Brenner Nordzulauf denke. Da gibt es auch, glaube ich, interessante Diskussionen, ja.
Vielleicht gehen wir das mal durch, so diese ganzen Großbaustellen. Ich habe 2021 war es auf einer sehr spannenden Pressekonferenz gesessen. Da wurde dieses wunderbare gläserne Dach für den Hauptbahnhof präsentiert und man dachte, hey, das ist jetzt mal ein Schritt nach vorne für diesen ja chronisch überlasteten Hauptbahnhof. Jetzt sind wir 4 Jahre weiter, aber so recht passiert ist noch gar nichts. Und wann kommt das?
Also das Positive ist, es ist was passiert. Wir haben die Herausforderung, wie so üblich, ist immer das Finanzierungsthema, weil ich finde auch diesen damaligen Siegerentwurf wirklich sehr gelungen. Und wir brauchen ja auch nicht, der Hauptbahnhof braucht dringend Kapazitätserweiterung. Sind wir auch völlig einig mit allen Beteiligten. Wir haben jetzt gemeinsam mit der Stadt die erste Planungstranche beauftragt, sodass wir jetzt wirklich in die konkreten Planungen reingegangen sind.
Das heißt an die Brücken in der Umgebung ran?
Nein, also dieses Konstrukt, wie machen wir das wirklich klassisch nach der Honorarordnung Architekten, nach den Planungsphasen jetzt? Vorher waren das ja kleinere Machbarkeitsstudien. Jetzt gibt's wirklich die Ingenieursplanung, die angefangen sind. Da haben wir sowohl als DB, aber auch die Stadt Geld bereitgestellt, um die Planung jetzt wirklich konkret werden zu lassen, um dann auf der Basis auch dann weiter für die Realisierung dann zu kämpfen und natürlich auch für die Finanzierung der Realisierung.
Herr Fährlemann ist ja so ein bisschen da reingegrätscht in sämtliche Planungen in Hamburg mit der Idee des Verbindungsbahnentlastungstunnel. Wir nennen ihn einfach VET, weil sonst überziehen wir hier die Zeit. Das heißt eigentlich eine quasi neue Strecke von Altona bis zum Hauptbahnhof, um 2 Gleise im Hauptbahnhof zu schaffen. Wann erwarten Sie denn da eine Entscheidung? Weil solange ist ja eigentlich alles on hold.
Ja, das ist, also ich fange noch mal ein bisschen vorher an. Was Fakt ist, dass wir für die Zukunftsfähigkeit des Verkehrs und der Mobilität in Hamburg mehr Infrastruktur brauchen. Vielleicht noch mal, erlauben Sie mir einen kleinen Blick in die Geschichte. Wir haben eine Situation, dass das jetzige Schienenkonzept, was wir in Hamburg im engeren Stadtbereich haben, das ist rund um 1900 entstanden. Der Hauptbahnhof ist am Nikolaustag 1906 in Betrieb gegangen. Und damit ist die Verbindungsbahn, auch die hochgelegte Verbindungsbahn mit den zwei Vorortgleisen, also eigentlich ist die Kapazität auf der Verbindungsbahn aus dem Jahre 1906. So, und seit 2019 ist diese Strecke überlasteter Schienenweg. So, und mit der besonderen Situation der Lage, was machen wir, ist dann die Idee dieses Tunnels entstanden. Mit dem, finde ich, sehr charmanten Vorteil, dadurch, dass die S-Bahn dort reingeht, kann ich technisch andere Steigungen möglich machen, als das mit einem Fernbahntunnel, wo vielleicht auch Güterzüge durchfahren machen müsste. Also die Rampen sind völlig andere, weil die S-Bahn viel...
Also S-Bahn ist einfacher, ne?
S-Bahn ist einfacher, der Tunneldurchschnitt ist kleiner und die S-Bahn Neigungen können steiler sein, wenn sie die Tunnelrampen bauen. Das ist also auch für das Stadtbild einfacher zu realisieren.
Ja, Frau Flambeck, wie teuer wird denn dieser VET?
Ja, das ist natürlich auf Basis einer Machbarkeitsstudie, die es gibt, extrem schwer zu sagen. Es gab erste gutachterliche Größenordnung von rund 3 Milliarden Euro. Aber was es dann am Ende des Tages kosten wird, wird wirklich dann die konkrete ingenieursmäßige Planung, die vertiefende Planung erst zeigen.
Und so Pi mal Daumen wird das dann natürlich teurer.
Wir werden sehen. Es ist immer schwierig, auf dem Status einer Machbarkeitsstudie Kosten zu nennen, weil sie natürlich im Rahmen der Fortschritte der Planung dann nochmal ganz andere Zahlen und auch andere Themen sehen. Das ist der übliche Weg. So, es hat keine Einigung über die Finanzierung gegeben. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Verkehrsprognose 2040 seitens des Bundes ja in Arbeit ist und ist nochmal auch aufgrund der Basis dann eine neue sogenannte Knotenstudie des Bundes für den Eisenbahnknoten Hamburg geben wird, um nochmal zu gucken, ist es der VET? Wird es eine andere Lösung geben? Wie sieht das aus? Um die Eisenbahn und das am Ende des Tages geht es nicht nur um Hamburg. Die Eisenbahn in Hamburg, gerade im Fernbahnbereich, ist am Ende des Tages das Herzstück für Nordeuropa.
Das ist ja auch ist immer so schön, so ein Superlativ, ne? Die Nummer 2 der Bahnhöfe nach dem Gare du Nord in Paris.
Ja, von der Reisezahlen, das ist also im engeren Sinne Hamburg Hauptbahnhof.
Und Wachstum ist schwierig.
Ja. Und Wachstum funktioniert nicht mehr, weil wir haben Sperrungen aufgrund von Überfüllung. Das also mit dem jetzigen Bahnhof wird der Verkehr von morgen nicht mehr abfahrbar sein. So, sowohl auf der Gleisseite, aber auch auf Seite der Menschen.
Aber also so ein VET ist ja auch nicht vor 2040, selbst wenn man sich jetzt entscheiden würde, fertig.
Ja, aber dann wäre die Perspektive auf jeden Fall da. Was ich heute nicht anfange, habe ich auch übermorgen nicht. Das ist deswegen, ja. Also wir müssen in das Thema einsteigen. Deswegen,
also Sie hatten das schon für eine ganz gute Idee, oder?
Da werbe ich für, ja, wirklich zu sagen, pass auf, es ist, ja, auch wenn das schwierig ist und natürlich ist auch die Bauzeit wirklich eine Herausforderung, aber wir brauchen mehr Kapazitäten und wir brauchen möglichst schnell Entscheidungen, wie diese zusätzlichen Kapazitäten aussehen.
Die spannende Frage ist ja, was kann man sonst machen, wenn man nicht diesen VET baut?
Das würde ich wirklich ich weiß, dass es hier regional einige Ideen gibt, aber ich glaube, da ist es wirklich wichtig, da den Gutachtern, den Experten des Bundes da einfach den Wurf zu lassen, weil am Ende des Tages wird es ohne den Bund nicht gehen, weil die Finanzierung maßgeblich darüber gestaltet wird. Und insofern muss das auch in Abstimmung und mit einer Einigkeit mit dem Verkehrsministerium passieren.
Ein Problem dieses VET ist ja auch, dass solange eigentlich der Bahnhof, und zwar das Bahnhofsgebäude in Diebsteich, auf das man natürlich wartet, nicht gebaut werden kann. Wie viel Geduld brauchen wir da?
Also da sind wir in guten Gesprächen, wie wir mit der Situation umgehen. Da kann ich heute noch nichts zu sagen. Also wie wir mit der Situation auch gemeinsam und in enger Abstimmung mit der Stadt dann einfach das Thema lösen. Aber ich kann Ihnen versichern, es wird für die Reisenden eine Lösung geben. Das ist, glaube ich, der wichtigste.
Und es geht auch 2027 dann los.
Das ist unser Plan.
Und wird dann der Bahnhof Altona schon vom Fernnetz abgekoppelt oder ist das so ein sukzessiver Prozess?
Das wird dann, wenn der neue Bahnhof fertig ist, ein kleiner schleichender Prozess, aber kein großer, weil die Herausforderung ist und da die Leit- und Sicherungstechnik muss ja umgestellt werden, also die Signale, wie die Weichen gestellt werden. Und das ist eigentlich der komplexe Prozess und da ist der konkrete Zeitablauf kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob es Tage oder ein paar Wochen sind. Also da müssen wir einfach dann die konkrete Inbetriebnahmeplanung dann sehen. Aber das ist der begrenzende oder wie soll ich sagen, der determinierende Faktor dafür.
Aber ich, der in der Nähe des Bahnhof Altona wohne, muss mich darauf einstellen, spätestens 2028 kann ich nicht mehr zu Fuß dahin gehen.
Sie können ja nach wie vor S-Bahn fahren.
Das stimmt.
Ja, also insofern, es geht ja um den Fernbahn- und den Regionalbahnteil. Also der wird dann auf Höhe Diebsteich sein, genau.
Wenn ich das nochmal so rückwärts betrachte, das ist auch, muss man sagen, bei unseren Lesern damals kein großes Thema gewesen. Das ist ganz oft bei Dingen, die erst in vielen, vielen Jahren stattfinden, gucken die Leute so drauf und sagen, ja, stimmt schon. Mhm. Und je näher es kommt, desto unruhiger werden sie. Würde man eigentlich heute noch mal so eine Idee, wie wir verpflanzen einen Bahnhof aus dem Herzen von Ottensen, so sagen es immer die Kritiker, an die Friedhöfe in Diebsteich, würde man das heute noch mal machen?
Aus der wirklichen Eisenbahnperspektive sind Kopfbahnhöfe betrieblich schwierig. Und insofern ist diese, Sie wissen, wir haben im Nordwesten unsere großen Betriebsbahnhöfe und Werke für den Fernverkehr in Langfelde und Eidelstedt. Und insofern ist jetzt der Weg, wenn Altona Nord fertig ist, direkt dort einzusteigen, einfach ein Riesenfortschritt. Wir haben zusätzlich, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, schaffen wir mit dem neuen Bahnhof wirklich mehr Platz und mehr Kapazitäten für die Schiene. Also auch da wird schon zusätzlich für die Zukunft dann gearbeitet oder mehr Platz geschaffen, was wir in Altona an der jetzigen Stelle überhaupt nicht hätten realisieren können. Und wenn Sie Altona kennen, ich sag mal, die Ausfahrt aus dem Bahnhof Richtung Hamburg Hauptbahnhof über diese berühmte Eingleisbrücke.
Die quietschende,
genau, die berühmte Quietschkurve, genau. Ja. Die ist auch ein limitierender Faktor. Es ist betrieblich wirklich viel einfacher und stabiler.
Über den und dann quietscht es ab 2027 nicht mehr?
Korrekt. Denn die wird dann
das ja wird mehr, die Anwohner,
die, die da wird ja nicht gucken, mehr gebraucht. Die wird ja nicht mehr gebraucht dann, ja genau. Das ist alles, was die Fernbahninfrastruktur ist, also alles, was nicht Gleichstrom-S-Bahn ist im jetzigen Bahnhof Hamburg-Altona, das ist das, was nicht mehr gebraucht wird und was dann auch der Stadtentwicklung ja zugeführt wird.
Sie sind so zuversichtlich, was 2027 betrifft. Gibt es da schon einen Monat für?
Wenn, üblicherweise machen wir sowas ja immer zum Fahrplanwechsel. Das ist ja der übliche Weg. So, und,
also dann Dezember.
Das wäre der Gedanke, genau. Und dann
haben wir noch ein bisschen Zeit.
Wir haben noch ein bisschen Zeit und wie gesagt, das ist der Plan. Kann immer noch mal was passieren, aber das ist das, was unser Anspruch ist.
Und wenn nur eine Frage, weil mich das persönlich ja auch umtreibt, wenn ich dann denke, ich fahre dann in Diebsteich los. Was erwartet mich denn dann im Dezember 2027? Ein Provisorium erstmal, ne?
Die Bahnsteige und alles sind ja, das ist ja, ja das gut, ist das, überhaupt kein Provisorium.
Hoffen, ja.
Und wie soll ich sagen, der Eingangsbereich, der Empfangsbereich, das ist ja das, was Sie meinen. Ja. Da wird es eine Lösung geben, die auch wirklich adäquat ist. Da bin ich von überzeugt.
Kann es sein, dass es nochmal ganz neu geplant wird?
Das Gebäude,
ja. Also man sieht ja die beiden Türme vor sich, die halt nur nicht begonnen werden.
Das kann durchaus sein.
Das klingt interessant mit dem Bahnhof Diebsteich. Sagen Sie doch mal, wie ist da jetzt der Stand?
Wir haben natürlich aufgrund der Überlegung zum VIT, gab es ja die Frage, die Einbindung des VIT in dieses Gebäude zu machen, dort im Bereich der Tiefgarage. Hat es auch seitens der Stadt intensive Gespräche mit dem Investor gegeben und dadurch sind natürlich jetzt Zeitverzüge entstanden. Und ich kann sagen, wir werden eine Lösung für unsere Reisenden, für die Menschen haben, die den Bahnhof nutzen, sodass wir dort, glaube ich, eine gute Lösung dann auch hinbekommen.
Sie waren ja bei diesem Plan als Nutzer eingeplant. Sie sind ja nicht Bauherr.
Wie soll ich sagen, das ist diese ursprünglichen Ideen mit den Hochhäusern ist keine Planung der DB. Das ist eine Investorenlösung, die dort entwickelt worden war und wo auch ein Investor hintersteht. Mit dem sind wir jetzt in entsprechenden Gesprächen.
Es gibt noch ein Thema, das viele Menschen in Hamburg umtreibt, weil ich sehe, dass uns die Zeit schon wieder abhanden kommt. Vielleicht noch drei Sätze zur Sternbrücke.
Okay.
Wie ist die Lage? Warum brauchen wir denn eine so überdimensionierte Brücke im Herzen der Stadt?
Also zum einen, ich hatte schon gesagt, die Verbindungsbahn ist so grob aus 1900. Die vorhandene Brücke ist abgängig. Und sie hat ja jetzt eine sehr besondere Konstruktion. Sie hat ja so Mittelpfeiler auf der Straßenseite. Und das war der Wunsch, dass eine neue Brücke eben keine Mittelpfeiler mehr hat und auch mehr Platz für die Fahrradfahrer und die Fußgänger beinhaltet. Das heißt, dass also die Durchfahrbreite unterhalb der Bahnstrecke deutlich breiter wird. Das hat dazu geführt, dass wir einfach eine andere Konstruktion brauchen, wenn ich eben eine große Breite überspannen muss. Und wir haben oben entsprechend leistungsfähige und leistungsnotwendige Bahntrassen drauf. Und wir wollen einen sicheren Bahnverkehr leisten. Insofern braucht es dann gewisse Stabilität und Dimension. Das geht nicht anders. Und am Ende des Tages ist natürlich ist ein gewisses Element der Sicherheit. Denn ich sag mal, wenn hier ein Fahrzeug gegen diese Stützen fährt, steht der Eisenbahnverkehr. Und das ist etwas.
Und das an einer zentralen Route.
Und das an einem Herzstück der Eisenbahn in Hamburg. Und nicht nur eben für Hamburg, sondern auch für den ganzen norddeutschen und am Ende des Tages auch skandinavischen Verkehr.
Ganz am Ende, die gute Fee kommt manchmal hier im Podcast-Studio vorbei. Sie haben drei Wünsche frei. Frau Plamberg, was wünschen Sie sich für die Bahn und für die Infrastruktur in Hamburg?
Dass wir möglichst schnell Planungssicherheit bekommen für die großen Themen, die wir hier in Hamburg brauchen. Wir haben so viele spannende Dinge vor der Brust. Wenn ich auch an mögliche Olympia-Bewerbungen denke, ich glaube, wir haben einfach jetzt nach rund 120 Jahren mit dem jetzigen Infrastruktursystem, glaube ich, brauchen wir was Neues. Wir brauchen da auch ein bisschen was, wo wir ein bisschen größer denken als bisher. Und da würde ich mich freuen, wenn wir da wirklich schnell Entscheidungen bekommen.
Das wäre nur ein Wunsch.
Das ist nur einer. Noch mehr
für die Bahn. Sie haben noch zwei. Drei Wünsche hat man frei.
Würde mir noch wünschen, dass...
Eine spätere Olympia-Bewerbung klingt da so ein bisschen raus, weil 2044 ist ja schon ambitioniert, wenn ich daran denke, dass unsere ganzen Großprojekte ja...
Ja, aber wir haben ja viele andere Dinge, die schon in Planung sind.
Das würden wir schaffen, 2044.
Das passt. Wir haben die Elbbrücken vor der... die auch ein Riesenthema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der Satz der Elbbrücken.
Jetzt hören die Denkmalschützer noch mal ganz genau hin.
Ja, die brauchen wir, das hilft nichts. Aber da sind wir, glaube ich, auch in guten Gesprächen.
Also da gibt es eine Einigung, die historische Bausubstanz.
Ja, es hat ja auch einen Wettbewerb so gegeben, anerkennt. Wo dann wird es auch mal Ergebnisse geben, die dann kommuniziert werden
gemeinsam. Das ist schon in Kürze, ne, der Fall?
Sind wir ja auch in enger Abstimmung mit der Stadt. Aber das war ja auch ein Wunsch, dass man das eben über den Wettbewerb laufen lässt.
Gut, das war der zweite Wunsch. Einen haben wir jetzt noch.
Ein Wunsch, ein bisschen mehr Respekt im Tagesgeschäft für die Kolleginnen und Kollegen, die draußen mit der vorhandenen Infrastruktur ihr Bestes geben für unsere Kundinnen und Kunden.
Das war der Wunsch an uns alle. Frau Plamberg, vielen Dank für Ihre Zeit hier im Podcast. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.